Herzlich willkommen zu dieser Folge Leading Tech, dem Podcast für die Tech-Savvy C-Levels in Deutschland. Heute zu Gast Abdullah, CEO von Sysperency. Ich freue mich, dass du mit am Start bist.
Ja, vielen Dank, Felix. Ich freue mich ebenfalls, heute mit dabei zu sein.
Sehr, sehr cool. Du bringst auch ein Thema mit, was mich und auch uns bei DVC begleitet. Zumindest ein kleines Thema, das Green Coding-Thema. Können wir gleich im Detail drauf eingehen. Aber vielleicht erstmal von deiner Seite. Kurze Vorstellung, wer bist du, was machst du? Wie bist du dorthin gekommen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen über mich und Sysperency zu sprechen. Was habe ich bisher gemacht? Ich bin 35 Jahre alt, bin im Raum Stuttgart geboren und aufgewachsen, habe Medical Engineering studiert an der FH Furtwangen und auch ein halbes Jahr in Kanada und China. Anschließend nach Aachen gezogen, um da den Master zu machen in Biomedical Engineering. Warum ich das studiert habe, weiß ich nicht genau, aber der Markt gibt es jedenfalls her und habe dann eigentlich relativ schnell im ersten Semester des Masterstudiums mein erstes Startup gegründet. Bin in der Mitfahrgelegenheit damals von Köln nach Stuttgart gefahren und in der Mitfahrgelegenheit bin ich dann auf einen Herrn gestoßen, der selbstständig Berater war, 10 Jahre älter und sein Auto war zu dem Zeitpunkt schmutzig und haben dann uns unterhalten, wie es sein kann, dass sein Auto schmutzig ist, dass man so viel Zeit aufbringen muss, um irgendwo hinzufahren, um es innen zu reinigen und außen zu reinigen und so weiter, dass es eben sehr zeitaufwendig ist. Und dann haben wir beide gesagt, hey, wieso machen wir nicht einfach eine mobile und wasserlose Autoreinigung, um da diesen Umweltaspekt auch mit dazu zu bringen. Ja, und so entstand das Ganze, haben dann noch im Auto den Businessplan angefangen zu schreiben und die Firma zusammen gegründet. Und 10 Jahre später waren wir dann Marktführer in Deutschland, haben bundesweit in fast 14 Städten in Deutschland eine mobile und wasserlose Autoreinigung angeboten, eigene Angestellte gehabt, die das dann quasi auch abgewickelt haben, waren Marktführer im Carsharing-Segment. Und so kam das Ganze, dass wir da relativ schnell das erste Startup aufgebaut haben.
Ach, cool. Das wusste ich selbst noch gar nicht. Das ist ja echt spannend.
Das war eine verrückte Reise mit erstmal gebootstrapped 2 Jahre, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass es auch Investoren gibt und wirklich von null auf knapp 100 Mitarbeiter hochskaliert. Ja. Genau, und Corona-bedingt mussten wir das dann eben schließen vor knapp 2 Jahren, bin dann nach Berlin gezogen, habe dann genug von Stuttgart gehabt und habe dann zwischenzeitlich noch ein zweites Startup gegründet, wo es dann um das Digitalisieren von Trinkgeld gegangen ist. Und genau, bin dann eben vor knapp 2 Jahren dann eben bei Sysperency als Geschäftsführer gelandet, wo es dann eben um Legacy-Themen geht, Software und nachhaltige IT.
Ja, cool. Mega spannend. Also auch schon dein Werdegang dahin. Ich mal fragen, wie du hast, was du studiert hast, verstanden. Das erste Produkt klingt eher nach so einem Art Chemie-Thema. Jetzt machst du Software. Wie technisch kann man dich denn einschätzen?
Naja, also tatsächlich bringe ich hier Komponente, also aus beiden Bereichen eine Komponente mit. Zum einen aus dem Tech-Verständnis, aus dem Chemieverständnis, aber auch aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und im Endeffekt bin ich auch kein Chemiker. Also wir haben zwar ein Produkt entwickelt, mit dem man Autos ohne Wasser reinigen kann, aber das lag einfach daran, dass man einfach wusste, was es eben was in der Chemie eben möglich ist, was eben realisierbar ist. Und da haben wir einfach auch im Rahmen von Partnerschaften und Wissenstransfer dann unser eigenes Produkt gelauncht. Da waren aber am Ende eine IT-Bude. Man kann es kaum glauben, dass ein Auto sauber wurde, war eher Nebensache. Sondern wir haben eben Plattformen gebaut und Systemlösungen, wo es darum ging, dass wir vorhersehen konnten, wann ein Auto schmutzig ist, anhand verschiedener Parameter. Die Autos haben sich selbst gebucht. Der User musste das Auto dann nicht mehr selbstständig buchen. Und das war dann so ein Gamechanger, wo wir dann eben auch dann die Kooperation mit Autoherstellern eingegangen sind. Ja, wir konnten die Autos fernöffnen. Das heißt, wir sind sehr schnell in die IT-Schiene gedriftet, was eben dann nicht weit von dem heutigen Tätigkeitsbereich eben ist in der IT. Und genau da matche ich im Endeffekt Wissen aus dem IT-Umfeld mit dem wirtschaftlichen Aspekt.
Okay, verstanden. Und jetzt als Geschäftsführer bei Sysperency, hast du dann auch noch viele, sag ich mal, Schnittpunkte mit den Projekten, mit den Umsetzungen?
Tatsächlich nicht, nein. Also darüber bin ich auch ganz froh. Da haben wir unsere Experten, die dann mit KI-Themen und den gesamten Codings sich da eben auseinandersetzen. Da so tief kann ich tatsächlich nicht einsteigen. Bin aber primär im Moment als Geschäftsführer im Marktaufbau, in der Kundenanalyse, Analyse verschiedener Umsatzströme verantwortlich und eben die Positionierung eines neuen Produktes auf dem Markt, das so gesehen eigentlich keiner kennt. Und den Bedarf quasi weg. Und das ist ja so die Challenge, die man, ja, ich sag mal, in einem innovativen Umfeld hat.
Ja, okay, ich merke schon. Also das ist, scheint sich durchzuziehen bei dir, den Markt neu aufzurollen. Okay, dann gib uns doch vielleicht einfach mal einen Überblick, was Inspirency macht.
Ja, also wir haben mit einem Forschungszentrum aus Österreich, das Software Kompetenzcenter Hagenberg, auch SCCH genannt, ein Algorithmus entwickelt über die letzten Jahre, der es möglich macht, Legacy-Systeme, was ein Legacy-System ist, sind alte Software-Systeme, die 30, 40, 50 Jahre alt sind und über die entsprechende Zeit individuell weiterentwickelt worden sind. Und nach 40, 50 Jahren versterben die Verantwortlichen oder gehen in Rente, sind nicht mehr im Unternehmen. So, und dann bildet sich eine Gap zwischen dem Wissen und das, was eben im Unternehmen noch verfügbar ist. Und unser Algorithmus kann dann den Quellcode, sprich das, was der Programmierer über Jahre programmiert hat, auslesen und grafisch wieder darstellen. Wir sind am Ende des Tages so eine Art MRI-Blick für alte IT-Systeme. Und wenn quasi niemand mehr weiß, warum überhaupt System A mit System B spricht, warum geht plötzlich der Kühlschrank an, warum werden Berechnungen durchgeführt, was für Berechnungen werden durchgeführt, all das ist eine gute Frage. Und diese Frage sollte man sich als Unternehmen auch beantworten können, können sie aber meistens nicht. Und da kommt dann eben Inspirency ins Spiel, um dann das Ganze eben transparent aufzustellen und zum einen aber auch grafisch, sodass dann auch der Fachbereich, die mit IT nicht viel zu tun haben, verstehen, oh, okay, diese Berechnung wird durchgeführt, weil die und die Formel hinterlegt ist. Und genau, können das Ganze dann eben so visuell und transparent darstellen, dass sie dann Entscheidungen treffen können, wie jetzt können wir das System auch ablösen, ne? Weil du kannst ein System sehr schwer ablösen, wenn du nicht weißt, was dahinter steckt. Das weißt du wahrscheinlich auch.
Ja, gerade wo es halt auch in Firmen, die stark wachsen oder wo es Zukäufe gibt, irgendwie Landesgesellschaften, da werden so viele Systeme parallel geführt. Wir kennen das ja auch. Und alle arbeiten miteinander, aber oft sind sie halt irgendwie redundant. Das heißt, ihr seid okay, Visualisierung und helft dann damit den Fachabteilungen oder IT-Abteilungen, die Zusammenhänge zu verstehen. Mündet das dann immer in einer Art Ablösung oder Modernisierung oder was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das Resultat?
Ja, genau. Also beispielsweise ist uns kann man jetzt in verschiedenen Bereichen einsetzen. Es gibt Unternehmen, die sagen, hey, die Regulatorik besagt, gerade im Bankensektor ist es so, dass man eine Dokumentation der IT-Systeme haben muss. So, das ist auch im Versicherungsumfeld so. Faktisch gesehen haben es aber die wenigen, weil das einfach über Jahre entwickelt ist. Dann haben die Programmierer überhaupt keine Lust, das dann eben zu dokumentieren oder nachzudokumentieren. Und am Ende des Tages, nach zig Jahren, hast du Millionen von Lines of Codes, also Programmcode, das dokumentiert werden muss. Und das ist manuell, wir haben einen Case, da dauert es ungefähr 300 bis 600 Mann-Tage eines Programmierers, der das dann eben nachdokumentiert. So. Und jetzt kommen wir und sagen, naja, unser Algorithmus, der macht das halt eben automatisch. Wir haben so eine gewisse Einstellungszeit von ein, zwei Wochen. Und dann kann der Algorithmus dann verstehen, da versteht die Programmlogik und kann das dann eben reverse dokumentieren. Das ist dann ein Fall. Das heißt, wir erstellen so eine Art PDF, in dem dann quasi die gesamte IT-Landschaft einfach knallhart dokumentiert ist. Und dann gibt es aber auch den Fall, wo eben Unternehmen sagen, naja, wir haben eine alte Legacy-Anwendung und möchten diese erneuern durch eine neue nach 40, 50, 60 Jahren. So, und was machen wir? Wir halten quasi den Ist-Zustand fest, indem wir die Prozesse festhalten, grafisch, aber auch ja, Word-technisch, sodass dann eben der Fachbereich versteht, okay, unsere Systeme laufen so und so. Das war früher vielleicht noch relevant, heute nicht mehr. Das kann man abschalten und so reduzieren wir dann eben den gesamten Quellcode auf das Wesentliche, um dann dem Unternehmen dabei zu helfen, abzulösen. Genau, das sind so die Fälle oder Systeme, die dann eben von einem Menschen bedient worden sind, der dann aber auch in Rente gegangen ist und dann kommt ein neuer ITler, der weiß überhaupt nicht mehr, wie das Ganze funktioniert.
Ja, ja.
Und dann können wir das Ganze eben grafisch darstellen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und der Bedarf ist immens.
Ja, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Jetzt muss ich aber, ich frage mal einfach so frech rein, das zu dokumentieren, dieses Reverse-Dokumentieren, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Weil da ja auch eine gewisse Fachlichkeit eigentlich dokumentiert sein muss. Ist das dann, sag ich mal, teils Maschine, teils Mensch, bis das dann fertig dokumentiert ist? Oder wie schafft ihr das?
Ja, also da hast du recht, also vollkommen richtig. Das macht der Algorithmus nicht zu 100%. Ich glaube, das wird auch viele Jahre dauern, um das überhaupt automatisch machen zu können. Du kannst dir einen Automatisierungsgrad von knapp 60-70% vorstellen, aber die restlichen 20-40% erfolgen dann durch den Austausch mit den Fachbereichen, dass man sagt, erklär mir doch mal, wie eure Prozesse sind. Die gehen dann in den Code und sagen, naja, wir matchen dann quasi das, was der Fachbereich sagt, mit dem, was in dem Quellcode steht, was knallhart eingebaut ist, und sagen dann, naja, laut Fachbereich darf der Kühlschrank nur einmal im Monat angehen. Aber wenn wir jetzt in den Quellcode hineinblicken, sehen wir, dass er jeden Tag sich auf minus 5 Grad herunterkühlt. Ist das denn notwendig? Sprechen wir da mit dem Fachbereich? Und dann sagt er, nee, brauchen wir nicht. Dann können wir dann das entsprechend so verändern und halten das Ganze dann eben fest. Und dann matchen wir quasi Realität heute mit dem Quellcode von früher und können dann durch eine Reverse-Dokumentation erstellen.
Okay. Und eigentlich bildest du schon die Brücke, auch direkt Effizienzen steigern, ne? Also direkt auch Verbesserungen implementieren.
Ganz genau, in dem Atemzug, während wir dann eben diese Dokumentation erstellen, kann man dann eben, wir stellen fest, beispielsweise, wir haben jetzt große Kunden, die sagen, wir wissen nicht, wie viele Schnittstellen wir haben. Naja, also ist jedenfalls nicht gut, nicht zu wissen, wie viele Schnittstellen man hat und welche man hat, weil im Worst Case tauscht dein System sich aus mit Systemen, von denen du nichts weißt. Und da sind wir schon wieder beim Thema Datenschutz, IT-Sicherheit. Wir rutschen dann ganz viele Felder plötzlich hinein und wir können das im Endeffekt aufdecken. Wir decken auf, wie viele Schnittstellen es gibt, wo werden die Daten hingeschickt, wo werden Berechnungen durchgeführt, und können dann das Ganze anpassen, herausnehmen, abschneiden. Und dann eben zum Thema Effizienz identifizieren wir dann aber auch, wo doppelte Befehle drin sind. Ich übertreibe, also da, wenn da irgendwie 10, 15, 20 Entwickler über die letzten 30, 40 Jahre daran rumgebastelt haben, kann es sein, dass die Entwickler 20, 30 Mal den gleichen Befehl eingebaut haben. Und dann werden die Befehle ausgeführt vom System. Kühle ab, Kühlschrank, kühle ab, Kühlschrank, kühle ab, Kühlschrank. Und das am Ende des Tages ist das ja nichts anderes als Energieressourcen, die da aufgebracht werden. Und das führt dann eben zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. Und das können wir dann eben reduzieren.
Mhm. Natürlich da irgendwie fokussiert auf diese Themen, weil wir jetzt auch schon Green Coding und so weiter angesprochen haben. Also sind das oft dann solche Industriethemen oder gibt ja in allen möglichen Branchen Optimierungsbedarf? Ist das dann, sag ich mal, ein Kernfokus von euch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also nicht wirklich. Also im Endeffekt haben wir selbst vor knapp 3 Monaten festgestellt, dass wir das tun könnten. Also das Thema Green Coding stand nicht auf dem Thema oder auf dem Tisch, sondern wir sind eigentlich ins Rennen und haben gesagt, wir machen jetzt Reverse-Dokumentation von Software-Systemen und haben plötzlich festgestellt, oh, wir erkennen ja eigentlich auch doppelte Programmierungen, doppelte Befehle, überflüssige Befehle und sind dann quasi auch auf dem Markt dann eben auf das Thema Green Coding gestoßen, beziehungsweise nachhaltiges Coden oder andere Begriffe wie Nachhaltigkeit in der IT. Und dann, wenn du dich damit auseinandersetzt, stellst du plötzlich fest, dass da ganze Abteilungen eben Sustainable Manager dafür zuständig sind, alles im Unternehmen daran zu setzen, das Unternehmen eben nachhaltiger aufzustellen. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, ich meine, am Ende des Tages ist es für uns 1:1 die gleiche Tätigkeit wie vorher, nur unter einer anderen Flagge, in dem Fall Nachhaltigkeit, und können damit im Endeffekt verschiedene Aspekte im Unternehmen bedienen. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass wir dann gesagt haben, naja, wir können dann auch zusätzlich den Nachhaltigkeitsbeauftragten in einem Unternehmen auch ansprechen, um ihn dann in der Nachhaltigkeitsthematik zu unterstützen.
Cool.
Genau, und da sprechen wir jetzt auch mit Kooperationspartnern, die dann eben auf die CO2-Reduktion und Messung fokussiert sind. Und da können wir dann eben Partnerschaften abschließen und sagen, wir unterstützen euch in der transparenten Auslegung und ihr berechnet den CO2, die CO2-Einsparung. Und so entstehen dann quasi Partnerschaften von dem, die wir vorher nie auf dem Radar hatten. Und so entstehen neue Produkte, neue Verticals und da sind wir gerade.
Cool, sehr, sehr spannend. Ist es erstmal Dachregion oder wo seid ihr da unterwegs?
Naja, dadurch, dass unsere Software-Archäologen, also das ist ein komischer Begriff, aber dadurch, dass wir eben so stark in die Legacy-Sprachen eintauchen, haben wir diesen Begriff, die sind im Moment eben auf Deutsch fokussiert, aber grundsätzlich machen wir das auch, wir starten jetzt in den USA, ne, weil wir wollen jetzt auch mal schauen, wie reagiert der amerikanische Markt darauf, der Bedarf ist ja überall da, und begonnen haben wir in Österreich, dann sind wir nach Deutschland übergegangen, in die Schweiz, aber grundsätzlich können wir das eigentlich international anbieten.
Absolut, ja. Vor allem diese alten Programmiersprachen, die mit denen kämpfen alle großen Unternehmen.
Genau, und die Sprachen sind ja dann international auch die gleichen, nur dass dann eben die Verhandlungssprache auf Englisch ist, aber das ist ja dann nicht das Problem, aber grundsätzlich kannst du mit dem Produkt weltweit skalieren und was wir eben gemerkt haben, ist, dass die Schwierigkeit eben bei dem Produkt eben ist, dass der Bedarf punktuell eben da sein muss. Das heißt, die Unternehmen wissen alle, wenn du mit den Unternehmen sprichst, wie, ich nenne sie jetzt nicht, aber die Großen, die haben das Thema, wissen es auch, aber solange es nicht drückt und schmerzt, sagt man sich, ja, das machen wir vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und das ist so die Challenge bei so innovativen Produkten. Okay.
Aber sprichst du jetzt an das Thema, wir müssen eigentlich dokumentieren oder wir müssen eigentlich mal ablösen, die alte Software? Aber solange quasi niemand kommt und sagt, ihr solltet doch eigentlich dokumentieren, wo ist es? Oder sobald das System in die Grätsche geht und man muss dann vielleicht doch umschwenken, solange sagst du, ist der Pain nicht groß genug?
Ja, also wir sprechen tatsächlich mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, die regulatorisch gesehen verpflichtet sind, das zu tun, aber es nicht gemacht haben. Und die schieben das dann auch. Also die schieben das nach dem Motto, in den letzten 10 Jahren hat noch keiner geprüft, das wird vielleicht in den nächsten 5 Jahren auch nicht der Fall sein. Und da schieben die das so ein bisschen. Das ist verrückt. Liegt einfach auch daran, dass es in der Vergangenheit einfach keine Lösung gegeben hat. Die mussten 300, 600 oder 1000 Personentage aufwenden, um das eben nachzudokumentieren. Und jetzt kommen wir plötzlich um die Ecke und sagen, hey, eigentlich geht das auch um ein Dreißigstel. Und dann, klar, wir sind auch nicht günstig, aber das sorgt dann eben für die jeweiligen Beteiligten, dass sie dann sagen, okay, eigentlich sollten wir das machen. Manche machen es dann auch, aber die schieben das dann, ne? Du weißt ja, wie das ist. Das sind ja einfach so. Wenn du in der Bürokratie in Deutschland eben hantierst, dass die dann sagen, ja, solange in meiner Legislaturperiode und derzeit werde ich erstmal nichts mehr machen. Und da ist es ähnlich, ne, dass sie dann sagen, naja, ich bin eh in 5 Jahren in Rente. Und das ist ein Pain, also das merken wir.
Ja, okay. Aber dann ist es doch aus meinem jetzigen Verständnis ein Ansatzpunkt, wo wirklich dann Systeme abgelöst werden müssen, weil sie schlichtweg nicht mehr funktionieren, nicht mehr performant sind, vielleicht in die Cloud gehen oder ne, solche Use Cases, wo Veränderung schon entschieden ist, wo ihr dann auch helfen könnt, oder?
Ganz genau. Und das sind so die, ich sag mal, low-hanging fruits, die dann eben sagen, so, wir müssen jetzt ablösen. Und wir haben uns auch alle schon damit befasst. Also als wenn du zu einem Unternehmen gehst und sagst, ah ja, wir haben noch nicht drüber nachgedacht, aber wir sollten ablösen. Da kannst du, das dauert dann 3, 4 Jahre, bis die dann irgendwann mal kommen. Aber gerade die Unternehmen, die dann eben wirklich ablösen müssen und wollen oder in die Cloud gehen wollen, können wir dann auch hier zum Beispiel auch in diese Cloud-Readiness-Checks durchführen. Das heißt, wir können dann eben prüfen, ist denn der Quellcode systemseitig bereits in der Lage oder kompatibel in die Cloud zu migrieren? Und das können wir mit anbieten, das machen wir dann auch.
Spannend. Cool. Hast du so ein, sag ich mal, Beispiel oder Branchen, wo ihr jetzt schon aktiv seid?
Ja, also einer unserer ersten Kunden ist noch immer eine Automobilbank. Okay. Was auch relativ spannend war, ist hier gewesen, dass wir das reverse dokumentiert haben und Fehler in der Berechnung entdeckt haben, ne, weil wir die Formeln darstellen können. Also wir können die richtigen Formeln, das sind dann hochkomplexe Wurzel-Quadratformeln, die wir dann aufdecken und dann stellt dann der Fachbereich plötzlich fest, oh, die Rate wurde falsch berechnet über die letzten 30 Jahre. So, und das können wir dann aufdecken. Das heißt, wir sind da im Versicherungssegment tätig, im Automotive-Bereich, im Industriebereich, sehr stark bei Kommunen, die dann eben modernisieren müssen aufgrund des Zukunftsgesetzes auch in Krankenhäusern.
Ja,
Da sind wir tatsächlich vielfältig unterwegs. Und unsere Muttergesellschaft ist ja die RegPool GmbH, das ist eine Software-Management-Beratung. Und die setzt dann quasi unser Tool ein, um dann die entsprechenden Kundengruppen zu bedienen.
Cool, ja. Sehr gut. Hätte ich mir jetzt auch noch gefragt, wer denn, sage ich mal, diese Beratungsleistung auch noch zu der Pakt verstanden.
Genau. Genau, also unsere Muttergesellschaft nutzt uns quasi als Tool, als USP im Endeffekt auch, weil das so gesehen auf dem Markt niemand hat, und unterstützt dann quasi bei den gesamten Modernisierungsthemen oder Updates der Legacy-Systeme. Und also die machen das Doing und wir machen die Analyse. Und so, ansonsten würde man dem Unternehmen ja auch nicht so gut helfen können, wenn man ausschließlich nur die Dokumentation macht oder die Transparenz offenlegt, aber nicht weiter weiß, wie es dann eben weitergeht. Und das machen wir dann alles aus einer Hand.
Ja, spannend. Nochmal auch aus unternehmerischer Sicht. Für wen ist denn das Produkt relevant, wenn wir mal auf die Zielgruppe schauen? Gibt es da gewisse Einschränkungen, dass man sagt, ein Unternehmen muss eine gewisse IT-Landschaft haben oder generell eine gewisse Größe haben, dass da eine gewisse Komplexität entsteht. Das sind jetzt mal so Parameter, die mir so einfallen, wodurch ihr eure Zielgruppe einschränkt. Also wer müsst ihr euch anrufen? Für wen ist es relevant?
Ja, also ich denke, wir haben es zu 100% noch nicht ganz identifiziert, aber bisher zeigt sich, dass das Unternehmen sind ab 250 Mitarbeiter, mindestens 10 Jahre alt, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Und je mehr Mitarbeiter, desto weniger Jahre können es dann aber auch sein, weil dann eben durch die Masse an Entwicklungsleistung das Ganze eben ausgewuchert ist. Aber ja, ich sag mal, so 3, 4, 5 Millionen Jahresumsatz sollte das Unternehmen machen, weil die dann entsprechend so komplex geworden sind in Abhängigkeit der jeweiligen Zeit, dass sie das dann eben benötigen. Aber von der Branche her sind wir tatsächlich individuell einsetzbar. Von, wie gesagt, Finance, Industrie, Public Sector, Gesundheitswesen ist es eben sehr, sehr breit gefächert. Und dadurch haben wir eigentlich einen relativ großen Markt.
Ja. Gibt es da so Einschränkungen wie, dass ihr halt eben auch selbst eine IT-Abteilung haben, selbst Software entwickeln, Customizations machen etc.?
Ja, genau. Also wir haben jetzt auch immer wieder Anfragen von Softwarebuden, die dann auch Modernisierungsthemen für andere Kunden eben durchführen, aber dann auch am Ende sind mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen, okay, jetzt wissen wir selbst nicht mehr weiter, obwohl das eigentlich deren Kerngebiet ist. Und da werden wir dann auch hinzugezogen und sagen, okay, komm, dann lass uns hier eine Partnerschaft eingehen, indem wir euch auch als Tool mitverwenden. Ne? Uns kann jeder als Tool verwenden, jede Beratung so gesehen. Und da gehen wir dann quasi Hand in Hand mit denen.
Ja. Cool. Sehr gut. Ja, spannende Einblicke. Sehr, sehr spannend. Das heißt, wir sind durch mit, sag ich mal, das ganze Thema Migration von alter in neue Software, Nachhaltigkeitsaspekten, die ihr mit reinbringt. Und man merkt so schon, dass es eigentlich ein Thema wird, was nur wachsen kann. Der Markt kann eigentlich nur wachsen, weil es immer mehr veraltete Software gibt. Also seid ihr da eigentlich in einer super Situation, in einer super Position?
Ja, du, definitiv. Also wir sind, glaube ich, genau richtig, was das Timing eben angeht. Jetzt gerade das Thema SAP. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber SAP hat jetzt ja auch schon seit längerem ein neues System eben herausgebracht, das SAP S/4HANA. Und die alten SAP-Anwendungen müssen eben bis zum Jahr 2026, 2027 auf S/4HANA migriert haben, weil dann SAP den Kundensupport einstellt. So, und jetzt haben die ganzen großen Unternehmen über Jahre SAP weiterentwickelt, individuell, und es ist im Endeffekt eine Blackbox geworden. Und jetzt haben wir unserem Algorithmus die SAP-Sprache aber beigebracht und können jetzt quasi, haben jetzt noch einen weiteren Markt, den wir nicht auf dem Radar hatten. Und es hat jetzt nicht mehr viel mit Legacy zu tun, aber eben mit SAP-Sprache und können da eben bei der Migration auf S/4HANA eben unterstützen. Und also da der Markt wächst ständig, und die Kunst ist es jetzt quasi, die richtigen sich herauszusuchen und sich zu fokussieren. Und ja.
Ja, es ist lustig, dass du jetzt SAP angesprochen hast, weil es kam ja auch eben in unserem Gespräch, dass es ja ein Riesenfeld ist und auch super komplex, wo auch unendlich viele Software-Spezialisten gesucht werden, wo man ja einfach auch die Workforce gar nicht hat. Also das systemisch zu unterstützen, genial.
Genau. Okay. Ja, und da können wir fast auf Knopfdruck, in Anführungsstrichen, können wir dann eben SAP-Landschaften grafisch darstellen, sodass sie dann einfach besser durchblicken und wissen, wie die SAP-Abläufe sind. Und dann können sie das eben, in Anführungsstrichen, relativ simpel ablösen. Und das wissen halt die meisten eben nicht. Und da ist unsere Mission Aufklärungsarbeit, ja, Öffentlichkeitsarbeit, um einfach ein bisschen, ja, um die Awareness zu streuen, dass es eben sowas gibt, wie Suspiracy.
Cool. Ja, zum Produkt oder zu den Features oder auch zu den Aspekten wie Nachhaltigkeit. Hast du da noch Ergänzungen? Haben wir irgendwas vergessen?
Nee, also soweit haben wir eigentlich alle Punkte genannt, die wir abdecken. Also fällt mir jetzt ad hoc nichts mehr ein.
Cool. Ja, dann hätte ich ansonsten auch noch mal eine unternehmerische Frage. Interessiert mich mal, weil ihr ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, starke Aufklärungsarbeit zu tun habt. Auch, sag ich mal, im deutschen Markt sicherlich nicht wie in Amerika zum Beispiel, wo schnell mal was ausprobiert wird. Wie geht ihr vor? Also gibt es irgendwie schon aus deiner Sicht ja, erfolgreiche Wege, wie ihr da ein bisschen Aufklärung machen könnt?
Ja, also ein sehr starker Kanal ist natürlich, wir schreiben sehr viele Artikel, wir publizieren relativ viel, suchen uns verschiedene Verlage, die eben diese IT-Schwerpunkte verbreiten und berichten dann quasi darüber und sagen, hey, Transparenz in Legacy-Systeme oder Green Coding, nachhaltige IT. Und das sind so Themen, die poppen dann eben bei den entsprechenden Presseverantwortlichen direkt auf. Und damit konnten wir bisher zum einen ein sehr starkes mediales Echo erwirken. Das sorgt dann eben für ja, Branding und Awareness. Wir kommen dadurch auch gewisse Anfragen, Inbounds rein. Aber wirst dann auch entsprechend in der Suchmaschine besser gefunden, ist ja klar.
Okay, ja.
Und das hilft dir, weil ja, die großen Unternehmen, die googeln ja dann auch so ein bisschen, ne? Googeln dann Suspiracy, was poppt dann auf? Poppt nichts auf, ist nicht schlimm, aber es ist immer besser, wenn du dann natürlich in keine Ahnung, 30, 40 ja, Paper auftauchst. Von Frankfurter Zeitung bis wohin auch immer. Und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Das heißt, wir machen relativ viel im Öffentlichkeitsbereich. Aber ansonsten ja, akquirieren wir die Unternehmen halt einfach, indem wir die CTOs auch kontaktieren und einfach offen ansprechen und sagen, hey, gibt's bei euch im Unternehmen Legacy-Systeme? Habt ihr SAP? Müsst ihr ablösen? Lasst uns sprechen. Und da gehen wir einfach direkt rein. Es ist natürlich
Ja.
sehr mühselig, aber einer muss es ja machen.
Ja, absolut, so funktioniert es. Ja, ich hab gedacht nämlich, es gibt Leute, die gehen irgendwie stark über auch politische Movements, sage ich mal, ja, wo es, oder Regulatorik, ja, wo Sachen abgelöst werden müssen, etc. Oder wie jetzt bei SAP dein Beispiel. Ja, also aber auch einfach klassisches Marketing, ne? Content und Direktansprache.
Ganz genau, ja.
Ja,
Also,
ja.
wir haben bei uns auch noch einen, in der RegPool-Gruppe, in der Muttergesellschaft, haben wir auch noch einen Presseverantwortlichen, der dann auch Kontakte zur Politik pflegt. Aber das sind so alles Side-Effects. Also du kannst nicht sagen,
Ja,
wir machen jetzt das und das wird es wohl schon tun, aber du musst dann eben mehrere Kanäle gleichzeitig bespielen und am Ende ist es ja wie im Marketing halt auch, so ein Marketing-Mix in bunter Blumenstrauß und dann plus Ansprache. Du kommst nicht drum herum, die kalte Ansprache zu machen und ja.
phänomenal. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage gewonnen gerade. Diese Beratung, die dann die Muttergesellschaft noch mitbringt. Was tun die dann? Also, um diese Wertschöpfung nochmal halt zu Ende zu verstehen, nachdem ihr das analysiert habt, visualisiert, dokumentiert habt, was passiert dann?
Genau, die RegPool GmbH ist im Endeffekt besteht aus über 100 Beratern, knapp 120 Beratern und fast alle mit einem Wirtschaftsinformatik-Background. Das heißt, die verstehen dann im Endeffekt nach Rücksprache mit den Fachbereichen, verstehen sie zu 100% die eigenen Prozesse und die Abläufe der jeweiligen Firma und können denen dann durch unsere Dokumentation, also wir sind so eine Art MRI-Blick für die Systeme, das nutzt dann unsere Muttergesellschaft und sagt so, wir kennen eure Abläufe. Wenn die Abläufe nun so sind, nach Rücksprache des Fachbereichs, dann können wir euch damit auch unterstützen, neue Systeme einzuführen, in Abhängigkeit eurem wirklichen Doing, und können dann quasi auch anhand der entsprechenden Vision das Unternehmen auch so ausrichten, dass es eben auch bis 2030, 2035 entsprechend die IT einsetzt, die dann eben auch zukunftsträchtig sind. Und da geht es in das Thema autonomes Unternehmen, also das heißt selbstfahrende Unternehmen. Und das ist so die Vision unserer Muttergesellschaft. Das heißt, wir beraten die Unternehmen den Einsatz von IT, um 2035 spätestens selbstfahrend zu sein. Und was heißt selbstfahrendes Unternehmen? Ich meine, selbstfahrendes Auto ist klar, aber dass das Unternehmen die Daten sammelt, die Daten verwertet, mit künstlicher Intelligenz in der Lage ist, 80% der Entscheidungen selbst zu treffen. Und das ist möglich, das geht. Und die Redpool unterstützt dann quasi mit dem Wissen die Unternehmen dabei, sich so aufzustellen, dass das Unternehmen eben selbstfahrend wird. Und genau, und das übernimmt dann die Redpool als Aufgabe und unterstützt dann die Unternehmen in den jeweiligen Prozessen.
Ja. Sehr verständlich. Ja, auch eine coole Mission, muss ich sagen.
Und da geht es eben hauptsächlich darum, dass man, es gibt dann eben immer wieder, dann poppt dann das Thema auf, ja, selbstfahrendes Unternehmen, dann werden die Mitarbeiter ja nicht mehr notwendig, nicht mehr relevant, aber das stimmt nicht. Wir wollen die menschenunwürdige Arbeit automatisieren, Excel-Reports erstellen, identifizieren von KPIs und das soll der Algorithmus quasi tun, damit die Mitarbeiter sich um die Menschen kümmern können, um die Kunden. Das ist das, was der Mensch wirklich kann. Und das soll der Mensch auch zukünftig tun. Menschen wollen von Menschen beraten werden und nicht von Robotern oder von irgendwelchen Maschinen. Und das ist so da, wo wir hinwollen, dass der Schwerpunkt von Mensch zu Mensch eben bleibt und die unwürdige Arbeit wie Excel und Co., du als Gründer weißt es ja selbst, wir beschäftigen uns mit so viele Tage die Woche nur mit Dokumentation und Erstellen von Reports und das ist nicht menschenwürdig, muss man ja auch nicht tun. Und darauf arbeiten wir hin.
Ja, cool. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Auch was du vielleicht beim nächsten Mal erzählst von dem Versuch nach Amerika. Das ist natürlich ein großer Sprung. Ja. Wünsche ich dir auf jeden Fall oder euch viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Cool. Von dir noch vielleicht ein abschließender Tipp oder Hinweis in eigener Sache.
Naja, also ich würde vielleicht den Tipp mitgeben, auch meinem jüngeren Ich. Es heißt zwar immer, man soll auf dem Markt hören, was benötigt wird und was nicht benötigt wird, aber meine Erfahrung hat aber auch hier gezeigt, dass manchmal der Kunde selbst nicht weiß, was er möchte. Das heißt, wenn man als junger Gründer oder Visionär eine gewisse Idee im Kopf hat und dann der Meinung ist, dass die eventuell vom Markt akzeptiert werden kann, dann sollte man es so weit verfolgen, bis das Produkt steht, um dann überhaupt eine Marktrecherche valide auswerten zu können, weil oftmals, wenn du jetzt irgendwie vor x Jahren Menschen gefragt hättest, könntest du dir vorstellen, deinem Handy ständig irgendwelche Bilder zu posten und zu liken und das, was du isst und abfotografierst, dann hätte jeder gesagt, bist du verrückt, aber am Ende des Tages war es da und die Menschen haben es genutzt und das habe ich mit meinem frühen Startup auch identifizieren können und von daher würde ich den Tipp mitgeben, bau das Produkt fertig und bau das Produkt nicht dann erst, wenn du die Recherche oder die Marktumfrage gemacht hast, weil das mag ein bisschen verbessert sein.
Ja, coole Perspektive. Kann ich nachvollziehen. Ja, geil. Dann kennst du die Rapper-Fragen wahrscheinlich. Gibt es irgendwelche Veranstaltungen oder natürlich auch online, wo man euch finden kann? Noch eine kleine Promotion von deiner Seite?
Ja, also man kann definitiv Sysperency folgen auf LinkedIn. Da sind wir eigentlich relativ aktiv und posten da auch immer wieder Roadshows, Kamingespräche. Das heißt, wir veranstalten immer wieder mal pro Quartal irgendwelche Veranstaltungen, wo wir über diese Themen sprechen und da sind dann die Menschen eingeladen, dazu zu kommen und philosophieren über eben das selbstfahrende Unternehmen, über Legacy-Systeme, künstliche Intelligenz und all diese ganzen Themen. Und das heißt, auf LinkedIn kann man da im Endeffekt immer up-to-date sein und auch mal dazu stoßen.
Cool, sehr gut. Und zu guter Letzt, hast du eine Empfehlung für uns, einen potenziellen Podcast-Gast, den du in dem Format hier sehen würdest?
Ja, also ich würde definitiv meinen besten Freund Andreas Sohns empfehlen. Andreas Sohns, den kenne ich schon seit über 12 Jahren. Wie wir uns kennengelernt haben, ist verrückt. Das darf er, wenn er möchte, erzählen. Aber es ist eine verrückte Geschichte. Er ist Gründer, Unternehmer, hat schon verschiedene Startups aufgebaut und gründet jetzt aktuell innovatives Social, eine Social-Lösung, über die ich jetzt mal nicht so viel erzählen darf, aber was richtig verrückt ist. Und den würde ich hier definitiv mit vorschlagen. und den Michael Hübner. Michael Hübner ist unter anderem auch Startup Health Coach bei Sana Kliniken und identifiziert im Endeffekt Optimierungsmöglichkeiten in der Sana Klinik selbst und evaluiert verschiedene Tech-Lösungen rund um den Health-Segment. Und genau, ich glaube, der würde hier auch ganz gut reinpassen.
Klingt sehr spannend. Beide Kollegen klingen sehr, sehr interessant. Danke dir dafür.
Sehr gerne.
Und im Allgemeinen, Abdullah, danke dir für die Teilnahme oder für deinen Besuch heute hier online mit dabei. Hat echt Spaß gemacht, war sehr interessant.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich bin super gespannt auf die weiteren Ausgaben, vor allem mit dem Andreas und dem Michael. ich danke dir.
Cool. Ja, dann auch von meiner Seite Richtung Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind wie immer zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen bei Apple, bei Spotify und auch mit Video auf YouTube sowie dann auf dem DVC Digital Venture Consultants LinkedIn-Channel. Lasst uns da ein Like da, folgt uns und dann gibt's mehr von Abdullah und dem Rest.